Wir wollen über das Thema Klimawandel sprechen, ein Großthema. Ich frage dich, Markus, wie kommt der Klimawandel ganz konkret in deinem Leben vor?
Also zum einen beschäftigt es mich, also wenn es mir nicht gelingt, das zu verdrängen, ziemlich apokalyptisch. Und zum anderen habe ich ja auch Umweltethik manchmal auf der Agenda und zu unterrichten. Und wenn ich das mache, habe ich das Gefühl, gibt es eigentlich ein anderes Thema, das noch relevant ist?
Herzlich willkommen zu Oh mein Gott, dem Podcast über mehr als alles mit Daniel Bogner,
Noemi Honecker,
Markus Zimmermann
und Elisabeth Schiedrich.
Ja, Klimawandel ist ein Großthema, ein Thema, das die Schlagzeilen bestimmt, das beinahe alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Und ich stelle fest, bei mir selbst und bei vielen um mich herum, es ist so groß, dieses Thema, dass man gar nicht weiß, wie man eigentlich damit umgehen soll. Wir sind alle keine Umweltwissenschaftler, aber wir sind alle Menschen, die von dem Thema betroffen sind und die als Menschen unter der Herausforderung stehen, damit umzugehen. Und ich möchte mit euch heute drüber reden, wie kann das eigentlich gelingen? Mit diesem Thema, das so schwer ist, das so groß ist, das so dominant ist und alle Studien, alle Einordnungen, die wir dazu erleben und sagen genau das. Das Thema wird unsere Existenz auf absehbare Zeit maximal bestimmen. Wie gehen wir damit um? Markus, du hast gerade schon gesagt, also zwei Begriffe fielen, Verdrängung. Es ist ein apokalyptisches Thema. Vielleicht sammeln wir am Beginn mal, welche Möglichkeiten grundsätzlich stehen überhaupt zur Verfügung, damit umzugehen. Verdrängung ist eine klassische Weise. Es ist so groß, dass es mich überfordert, also verdränge ich es. Was gäbe es denn noch?
Also man kann ja auch in so einen Aktionismus irgendwie verfallen. Und dieser Aktionismus wäre vielleicht gerade in Anführungszeichen das Gegenteil von Aktion, nämlich sich irgendwie immer stärker zurückzunehmen, immer stärker zu verzichten und den Versuch zu unternehmen, sich nicht schuldig zu machen, um jetzt vielleicht ein theologisch aufgeladenes Wort zu benutzen.
Und dann vielleicht das Gegenteil davon, so einen Zynismus zu verfallen und sich darüber lustig zu machen und das nicht so ernst zu nehmen und gerade um zu rechtfertigen, dass man dann doch eben fliegt oder sich anders offensichtlich klimafeindlich verhält, dann damit so zynisch umzugehen.
Oder zum Beispiel Frauke Rostalski, eine Juristin, die einen Bestseller schreibt, in dem steht, sie konnte ihn auch bei der Sternstunde Philosophie kürzlich eine Stunde lang präsentieren, da steht drin, macht doch, was ihr wollt, es hat sowieso keinen Einfluss. Wenn, dann gibt es nur strukturelle Änderungen, die notwendig sind. Aber ob ich jetzt fliege oder nicht, spielt gar keine Rolle. Das tut der Seele gut, während das anzuhören, nur sie hat mich 0,0 überzeugt.
Aber ich glaube, dass das ziemlich viele Leute genau diese Haltung leben.
Ja, das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ja.
Also wir haben Verdrängung, Aktionismus, Zynismus. Ich bin mit allen dreien überhaupt nicht zufrieden. Ist mir eigentlich fremd, sowohl die Verdrängung, wird was nicht ernst genommen. Der Aktionismus, das ist eine Ersatzreaktion, eine Ausweichhandlung. Und der Zynismus widerspricht zutiefst meiner Herangehensweise an Welt und mich selbst. Also mit Dingen zynisch umzugehen, ist eigentlich auch eine Verzweiflungstat. Was mir fehlt, ist eine vernünftige, aussichtsreiche, konstruktive Umgangsweise mit der Aufgabe. Haben wir die beim Klimawandel nicht? Ist der Klimawandel etwas, was so groß ist und so schwer ist, was uns gar keine andere Möglichkeit lässt? Das ist meine Sorge. Ich weiß, wie geht's euch denn damit? Also überall begegnet dieses Thema und die Vorschläge sind Legion, würde man sagen, sind so ausufernd und sind auch so radikal. Ich meine, wer in Gruppen von Aktivisten sich bewegt, der erlebt es ja. Du hast vorhin im Vorgespräch mal den Begriff Ökofaschismus genannt, Markus. Sicher ein krasser Begriff, aber was damit gemeint ist, ist ja, dass die, die sich intensiv mit dem Thema befassen, Vorschläge machen und quasi nahelegen, es gibt gar keine Alternative dazu. Du musst so handeln. Also da schließen sich demokratische Freiheitsräume, wenn man denen folgt, die sagen, nehmt das Thema ernst und dann könnt ihr nur noch so oder so handeln. Gibt es denn nicht noch was anderes, was auch wirklich verantwortbar und vertretbar ist? Das ist für mich die eigentliche Frage bei diesem Thema. Und obwohl Pessimismus meinem Wesen total fremd ist, habe ich manchmal das Gefühl, da bleibt kaum was anderes.
Also mich fasziniert, ich bin froh, dass es den gibt, ein Mensch, der heißt Markus Vogt, der beschäftigt sich seit 30 Jahren intensiv mit diesen Fragen als Ethiker in München. Der hat meinen Jahrgang übrigens und der ist guter Dinge. Das finde ich immer wieder toll. Ich lese auch sehr, sehr gerne seine Texte zum Themenfeld. Ich halte mich so ein bisschen an dem, weil die zwei Aspekte, die mir richtig Kopfweh machen, sind ja die, die die Nachteile haben von unserem Klimawandel. Das sind ja nicht wir, das ist ja der Süden, der globale Süden. Das merken wir gar nicht, ja, wenn wir da nicht zufällig Ferien machen gehen. Und zweitens die zukünftigen Generationen, also dann bin ich froh, dass ich Kinder habe und denke, die sollen ja auch noch irgendwie leben können. Das gibt ein Motiv für mich, doch nochmal hinzuschauen und nochmal zu überlegen. Wenn man keine Kinder hat, könnte man sagen, nach mir die Sintflut sozusagen. Das, die Möglichkeit besteht ja nicht. Also es geht um zukünftige Generationen und Leute, zum Beispiel in Bangladesch, die jetzt, denen das Wasser am Hals steht. Und das sind so die ganz großen Fragen. Ne? Das hast du auch eingangs gesagt. Das sind die ganz großen. Wie soll man da jetzt sinnvoll, vernünftig mit umgehen?
Vielleicht muss man, bevor wir da weitergehen, jetzt zunächst nochmal festhalten, worüber reden wir eigentlich? Wir reden über Klimawandel und da ist ja eine Weiche, wie man mit dem Thema umgeht. Und man hat es jetzt oft schon mitgekriegt, es gibt welche, die leugnen, dass es überhaupt eine menschliche Zuschreibung, eine Verantwortlichkeit für die Auswirkungen, für den Klimawandel und seine Auswirkungen gibt. Noemi, sag mal, wie würdest du denn beschreiben, was ist das Phänomen, über das wir jetzt reden? Wir reden um den anthropogenen Klimawandel, oder?
Genau, eben entscheidend ist eigentlich für all unsere Diskussionen ist, dass dieser Klimawandel nicht einfach so stattfindet, weil der natürlich so angelegt ist, wie man das vielleicht im Laufe der Zeiten gesehen hat mit Eiszeiten und mit wärmeren Zeiten. Natürlich hat es das immer mal wieder gegeben, darüber ist sich die Wissenschaft auch einig. Aber quasi das Tempo und die schnelle Entwicklung des Klimawandels, wie er heute vorliegt, das ist eigentlich unbestritten, dass das auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Und es geht im Prinzip darum, dass wir in der Atmosphäre gibt es natürlicherweise Treibhausgase, die quasi als eine Regulierung der Temperatur auf der Erdoberfläche oder die einen Einfluss auf diese Temperatur auf der Erdoberfläche haben. Das ist tatsächlich auch natürlich so gegeben. Allerdings hat die Menge dieser Treibhausgase in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. Und diese Treibhausgase, insbesondere CO2, die stammen vor allem aus dem Verbrennen fossiler Brennstoffe. Es geht um Energiegewinnung, aber auch zum Beispiel in der Landwirtschaft. Da werden Treibhausgase abgestoßen und in der Atmosphäre angereichert. Und diese Konzentration an Treibhausgasen führt dazu, dass eben die Temperatur auf der Erdoberfläche stetig zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten und zu einer Klimaveränderung beigetragen hat. Und das nennen wir Klimawandel.
Okay, danke für die Klarstellung nochmal, weil für mich jetzt als Ethiker ist da eine ganz klare Konsequenz daraus, wo Menschen mitwirken, haben sie auch eine Verantwortung. Da kommt jetzt eine Perspektive ins Spiel, wo wir alle als Bürgerinnen und Bürger, als Mitbewohner dieses Planeten und vielleicht in unserer beruflichen Rolle auch nochmal wir alle als Ethikerinnen und Ethiker gerufen sind oder was beisteuern können. Markus, du hast ja gerade einen Ethiker schon mal genannt, der sich mit dem Thema befasst hat. Markus Vogt, ein katholischer Theologe und Umweltethiker aus München. Vielleicht kannst du uns ganz kurz noch mal einen ganz kurzen Überblick geben. Was sind denn so ethische Denkweisen, wie man überhaupt das Thema Umwelt, Mitwelt, Sorge für den Planeten einordnen kann? Gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen, wie die Ethik sich diese Fragestellung überhaupt zurechtlegt?
Ja, gibt es. Aber das ist auch bei anderen ethischen Themen so. Das Besondere hier ist noch, dass es nicht nur um Fragen geht. Geht es eher um die Folgen unserer Handlungen oder geht es um Verpflichtungen und Verantwortung zu übernehmen? Grundsätzlich geht es um Verzicht des Einzelnen, um strukturelle Anreizsetzungen, Benzin teurer machen, 5 € oder 5 Franken pro Liter und so Sachen. Sondern es geht hier zusätzlich auch noch darum, unterschiedliche Weltbilder zu vertreten, so ganz unterschiedliche, also Biozentrismus, Pathozentrismus und ein Holismus, also so die Bäume, Felsen, der Strand, das Meer, die haben auch ein Leben, das Leben soll, mitten im Leben, das Leben soll, um mal eine Lebensethik zu zitieren von Albert Schweitzer. Und das ist sehr herausfordernd, das über Weltbilder zu streiten. Hat die Landschaft einen Wert an sich, dass sie so aussieht, die Greiner-Ebene hier in der Schweiz? Hat die einen Wert an sich, der erhalten werden soll, weil diese Landschaft ist? Und das geht dann sehr, sehr, sehr weit in den Voraussetzungen, die Einzelnen miteinander teilen müssten. Und ein Pathozentrismus, Pathein heißt Leiden. Alle leidende Kreatur ist genauso zu berücksichtigen. Hunde, Katzen, Pferde, Schweine, die leiden können und auch leiden, sollten genauso ein Recht darauf haben, Leidensfreiheit zu erleben wie Menschen.
Und letztlich geht es auch nicht nur darum, wen man moralisch berücksichtigen muss, sondern es wird teilweise dann auch von Rechtssubjekten gesprochen. Also ob jetzt zum Beispiel ein Fluss oder ein Berg zum Rechtssubjekt werden kann, den man gleichermaßen berücksichtigen muss. Also ich glaube, das ist total wichtig. Wenn wir von Weltbildern sprechen, geht es wirklich darum, wer oder was hat einen Eigenwert, wer muss moralisch berücksichtigt werden. Und dann vielleicht sogar übertragen in juristische Formen irgendwie Anerkennung finden muss.
Und gleichzeitig sprechen wir vom Anthropozän, also von dem Zeitalter, was vor allem vom Menschen geprägt wird, ne? Und da in dieser Situation kommen jetzt diese Infragestellungen des Anthropozentrismus auf.
Am Schluss ist es ja doch der Mensch, der sein Handeln ausrichten und orientieren und verantworten muss. Also die Engstelle ist immer dann, was sagt ein Ansatz aus über das, was dem Menschen zugeschrieben wird als Handlungsverpflichtung. Die große Frage für mich ist, welche Ansätze helfen da, etwas herauszufinden, was nicht überfordernd ist, was aber doch so fordernd ist, dass es in der Sache weiterhilft, dass es wirklich nicht nur ein Trostpflaster ist. Ja, es gab früher, ich komme ja so aus der Zeit, da gab es die Eine-Welt-Bewegung, also entwicklungspolitische Arbeit. Da war so ein Spruch, global denken, lokal handeln. Global denken, lokal handeln. Da hat man den Anspruch gehabt, zwei Dinge miteinander zu verbinden, dass wir ja als Menschen letztlich am wirkungsvollsten und viele können nur lokal handeln in der eigenen Lebenswelt. Aber wenn es verbunden ist mit einem größeren Bewusstsein, dann sei das das Entscheidende, auf das, worauf es ankommt. Aber bei der ganzen Klimafrage stellt man ja fest, lokales Handeln ist vielleicht manchmal gar nicht ausreichend und hilft nur fürs eigene Bewusstsein weiter, aber in der Sache eben nicht. So, was wären jetzt ethische Ansätze, um das so in den Blick zu nehmen? Markus, kannst du dazu was sagen? Wie gehst du damit um, dass es diese große Spannung zumindest gibt?
Also diese Frage ist die schwierigste. Wie gehe ich damit um? Also ich überliste mich selbst in gewissen Sinne, aber nicht ganz doof. Ich bin als Schüler am Rhein zur Schule gegangen und das war lebensgefährlich. Also es war giftig, es war eine dunkle, giftige Wassermasse, die sich da bewegt hat. Da durfte man nicht schwimmen gehen, weil es gefährlich für die eigene Gesundheit. Heute ist das wieder ein relativ sauberer, großer Fluss. Und das ist sehr faszinierend. Also es hat sich auf jeden Fall fundamental etwas verändert in eine ganz, ganz gute Richtung. Das ist wichtig für mein Befinden als Bürger dieses Landes, der halt auch Ferien macht. Ganz besonders schlimm für mich ist, Wein und Kaffee sind ganz, ganz CO2-lastig, also ganz schlimm. Also das, was ich am liebsten mag, vom Fleisch rede ich mir jetzt mal nicht. Ich glaube, wesentlich auch in der Ethik zeigt sich, es braucht strukturelle Veränderungen, die von oben herunter Anreize setzen, dass wir, man sieht das wunderbar in Dänemark oder in Norwegen, da fahren die neuen Autos, sind alles Stromautos, alle, weil diese Auspuffautos, wie ich die gerne nenne, die kosten so viel, wenn man die neu kauft dort, dass das niemand rationalerweise macht. Und das ist, glaube ich, der einzige wirkliche Weg, der in eine richtige Richtung führt, aus ethischer Sicht.
Ich glaube, die Herausforderung, auch die Überforderung, glaube ich, die entsteht ja eben dadurch, dass dieser Klimawandel so total in unser eigenes Leben verwoben ist. Also wir, die wir hier leben, in diesem Umfeld, mit unserem Lebensstandard, mit unserer Lebenskultur auch, wir tragen eigentlich in allen Fällen immer zu diesem Klimawandel bei. Und darin liegt meines Erachtens die große Überforderung, weil die Frage ist, wenn ich diesen Schritt gehe, dann ist da wieder ein Problem. Gehe ich in die andere Richtung, dann trage ich irgendwie auch dazu bei. Also da sehe ich so die Überforderung. Und deshalb ist es wahrscheinlich schon tatsächlich so, dass die Lösung nicht alleine beim Individuum liegen kann.
Da kommt mir gerade in den Sinn, weißt du, der Antinatalismus, das ist eigentlich die Lösung des Problems. Keiner kriegt mehr ein Kind. Den größten Fußabdruck machen Kinder.
Der Antinatalismus, ja, gar nicht erst.
Und das ist ja sowas von auch entgegen dem, was wir als Christen wichtig finden und leben. Und diese Bejahung, ne, die Inkarnation, die Bejahung des Menschlichen und der Welt und des Daseins. Und das macht mir natürlich schon sehr Bauchweh und führt dann in solche Widersprüche.
Wie kann ich das Leben noch feiern und trotzdem wie kann ich das Leben klimaschonend feiern? Die Spannung christlich theologisch beschrieben oder biblisch theologisch beschrieben?
Das sicherlich ist kein Weg, also das kommt aus tiefstem Herzengrunde, in Sack und Asche zu gehen und nicht mehr weiterzuleben, so vielleicht ein bisschen buddhistisch inspiriert, mich von dem zu befreien, was mich bindet. Das, glaube ich, ist kein Weg. Der hat auch keine Umsetzungschance, davon abgesehen, aber ich halte ihn auch für einen Holzweg.
Eine Frage ist für mich auch, Christinnen und Christen ist es ja irgendwie so verboten, vom Glauben her zynisch zu werden. Da würde man den ganzen tiefstbiblischen Gestaltungsauftrag, wo ihr seid Geschöpfe Gottes, feiert das Leben, nehmt die Schöpfung an, macht sie euch im guten Sinne zunutze und feiert sie, ja, gestaltet sie. Zynismus passt da nicht zu. Zynismus ist Resignation letztlich und ein instrumenteller Umgang mit der umgebenden Welt. Und religiös ist die Apokalypse diejenige, die der rettende Schlag, der sozusagen von Gott her gemacht wird und gesetzt wird. Und nicht der anthropogene Klimawandel, mit dem die Menschen sich selbst apokalyptisch an die Wand fahren. Das ist ja nicht mit biblischer Apokalypse gemeint. Meine Frage, um es auf den Punkt zu bringen, sind Christen, Christinnen naiv, wenn sie nicht zynisch werden angesichts der Diagnosen, der Beschreibungen, sondern versuchen, jeden Tag irgendwie noch das Beste zu machen. Aber auch Christen, Christinnen stecken ja in ihrer Haut, sprich in ihren gesellschaftlichen Kontexten, Noemi, du hast es schön beschrieben, unserem Lebenswandel hier in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich, Italien und sonst wo, in Industrieländern, haben bestimmte Angewohnheiten. Und wenn wir uns nicht völlig isolieren wollen, dann sind wir Klimaschädlinge. So, jetzt kann man hier und da die kleine Mini-Stellschraube drehen, ein bisschen Fleisch weniger essen, vielleicht auf das ein oder andere Glas Rotwein verzichten. Wusste ich übrigens noch nicht, dass der Rotwein so CO2-relevant ist. So, sind Christen naiv, wenn sie nicht zynisch werden angesichts der Lage oder zu Ökofaschisten? Denn die Freiheit ist für Christen auch wichtig. Ich kann nicht eine Ökodiktatur, das ist ja so eine ganz lange diskutierte These schon, brauchen wir die Ökodiktatur? Das kann es nicht sein. Man kann nicht zum Preis der Freiheit jetzt das Klima retten, würde ich sagen.
Ein Gedanke kam mir jetzt gerade und das auch Zukunftsangst ist auch nicht angesagt aus christlicher Perspektive. Also es muss noch nicht mal Zynismus sein, aber auch Angst ist ja lähmend und nicht förderlich. Und vielleicht sind wirklich solche Erfahrungen, wie du, Markus, gerade beschrieben hast mit dem Rhein, doch welche, die man nicht belächeln sollte, sondern die dann wieder befreien können, um weitere Schritte zu gehen. Also das ist ja so eine Positiverfahrung. Also und steht ganz im Gegensatz dazu, jetzt aus Angst dann irgendwie kein Kind mehr zu bekommen oder so. Also sowas, was das Leben bejaht und gleichzeitig zur Umwelt beiträgt, ist natürlich ideal.
Aber ich glaube, das Entscheidende finde ich bei dem, was du jetzt gesagt hast, ist, dass man eben auch Schritte gehen muss. Also ich finde, das Gegenteil von einem Zynismus, der auf Apokalypse sich bezieht, ist eben ein Zynismus, der sich quasi an einem Optimismus festhält, der so nicht angezeigt ist. Also zu sagen, der Rhein, der wurde ja wieder sauber, weil Menschen sich darin investiert haben, der wurde wieder bebartbar, wie ein schön schweizerisches Wort.
In Basel wird gebadet.
Genau, bebartbar wurde in der Corona-Pandemie geprägt in der Schweiz, ob man im Fluss baden darf. Und dann wurde das so zu einer
gefährliches ist allemal, also empfehlen würde ich das nur wirklich guten Schwimmerinnen.
Genau, also zurück zum Thema. Auf jeden Fall, glaube ich, haben Menschen aktiv dazu beigetragen. Also der Rhein war nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich wieder sauber. Und ich spüre in mir total stark so eine Zweigleisigkeit. Also ich schöpfe Hoffnung daraus, dass ich einerseits in meinem eigenen Leben tatsächlich irgendwie etwas tue und vielleicht tatsächlich auch auf gewisse Dinge verzichte, dass ich auch versuche, Lebenswandel irgendwie zu verändern, meinen Kindern Alternativen auch vorzuleben. Das ist mir schon total wichtig, auch wenn ich irgendwie weiß, dass damit nicht das Klima gerettet wird, alleine zumindest nicht. Und gleichzeitig würde ich eben neben dieser individuellen Schiene auch ganz klar strukturelle Fragen sehen und wo ich auch glaube, dass es irgendwie politisches Engagement braucht. Und das wäre für mich eigentlich so eine christliche Haltung. Also Hoffnung zu haben, dass der Rhein wieder sauber wird, aber auch dazu beizutragen, dass er wieder sauber wird und zwar auf vielen Ebenen.
Da kommt mir in den Sinn die Pandemie, aber du hast sie, glaube ich, angesprochen gerade. Da konnte man den Himalaya sehen von Nordindien aus, den man nie sieht. Nur weil die ganze Fliegerei eingestellt wurde. Ähnliches Phänomen in Norditalien mit den Alpen. Das gibt schon zu denken. Also wir sind ein bisschen bekloppt. Wir fliegen von A nach B weltweit jeden Tag. Vielleicht muss man da auch mal drüber nachdenken, ob das jetzt so richtig ist und notwendig. Ich habe jetzt die Fliegerei genommen. Man könnte genauso gut jedes andere Fortbewegungsmittel nehmen, das motorbetrieben ist. Das spielt gar keine Rolle, das ist dasselbe. Aber wie schnell sich spürbar direkt etwas verändert hat, innerhalb weniger Monate hat sich die Luft so verbessert, dass man plötzlich in Mumbai wieder atmen konnte. Das ist schon spektakulär. Also irgendwas machen wir schon falsch. Aber ich weiß auch nicht genau was.
Ja, ich habe trotzdem so ein Unwohlsein mit diesem ethischen Überangestrengtsein von vielen. Also zum Gutleben braucht es auch so eine Portion Gelassenheit und so eine Portion auch mal alle Neune gerade sein lassen können. Auch in der Problemwahrnehmung dieser Welt, weil der Einzelne, er ist immer überfordert. Und wir haben in unserer globalisierten Wissensgesellschaft, die jetzt noch digital also getriggert ist, haben wir eine exponentielle Wissensüberforderung und damit auch Handlungsüberforderung. Und da ist ja nichts mit gewonnen, wenn alle einfach nur immer ständig überfordert sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, sich Mühe zu geben. ich spreche jetzt mal ziemlich Tag par Tag. Ich habe nichts dagegen, dass sich jeder Mühe gibt und auch Wissen bekommt, dass er sich in der richtigen Richtung Mühe gibt, wo es Aussicht auf Wirksamkeit hat und auf Erfolg. Gibt es nicht auch das Recht auf partielle Verdrängung, das Recht auf nicht alles an sich ranlassen müssen, um den nächsten halben Tag zu schaffen mit den zwei schreienden Kindern und dem Haushalt, der einem über den Kopf wächst, etc.? Also ich sage das so plump, ist mir eigentlich nicht so in die Wiege gelegt, so plump zu sein. Aber ich sage das so, weil wir in eine Situation, und die Klimadebatte steht dafür, in eine Situation uns hineinmanövrieren, wo wir quasi alles auf das einzelne Handlungssubjekt hinzutrichtern, der oder die einfach nur noch an der Wand steht und entweder überfordert ist oder dann nicht anders als radikalisieren kann. Das ist meine Sorge, sage ich mal. So, wie erhalten wir Handlungssubjekte handlungsfähig? Also man kann überhaupt nur was erwirken als Mensch und bewirken, wenn man auch einen Stand behält als Einzelner, als Handlungssubjekt. Und das geht nur, wenn man nicht ständig überfordert wird. Deshalb mein Plädoyer für das Recht auf Gelassenheit, auf einen gelassenen Umgang mit all dem, was so auf uns einprasselt. Könnt ihr damit was anfangen?
Ich kann damit sehr viel anfangen, weil das ist meine Strategie. Ich mache halt nur bedingt Ethikkurse in Umweltethik, damit ich, das ist eine Form von Verdrängung. Ich würde steil so reagieren, das ist sehr naheliegend, was du sagst, Daniel, ich mache das auch selber, aber eine Administration, notabene des schlimmsten Beiträgers der CO2-Ausstöße in den USA, hat dazu nicht das Recht. Also eine politische Administration mit Umweltministerium und Verteidigungsministerium und so weiter, heißt ja jetzt Kriegsministerium in den USA, hat nicht das Recht zu sagen, das gibt es nicht, wir leben mal drauf los, als gäbe es nicht. Das glaube ich, jetzt kommt der Moralist in mir hervor, das gilt auch für andere Regierungen, das ist selbstverständlich klar. Es gibt keinen in der Welt, die das so pointiert macht wie die Administration in den USA im Moment, sagt, ach, das Problem gibt es gar nicht und aus dem Klimapakt von Paris aussteigt. Dazu gibt es kein Recht moralisch. Aber der Einzelne, die einzelne Person, glaube ich, die hat gar keine andere Wahl. Da habe ich dir gerne zugehört, Daniel.
Das gefällt mir, ja. Also dann habe ich auch das Recht zu unterscheiden zwischen mir als einzelner Person und dem von mir bespielbaren Handlungsraum und dem Handlungsraum, den ich mit anderen in Gemeinschaft, als Kollektiv, als Gesellschaft, als Wahlvolk bilde und wo ich dann dort eine Verantwortung habe in meiner politischen Wahl, denjenigen Kräften Oberhand zu geben, die diesen strukturellen Blick haben und da eine Verantwortung wahrnehmen.
Ja.
In der Dramentheorie der literarischen Klassik ist ja immer so die Rede von den gemischten Charakteren. Das kommt mir gerade so. Das hat mir damals im Deutschunterricht schon gefallen, im Literaturunterricht. Und das kommt mir jetzt auch wieder. Menschen sind gemischte Charaktere. Also da gibt es nicht nur schwarz oder weiß, nicht nur der Böse oder der Gute, sondern es ist immer ein Mischungsverhältnis. Menschen sind, und hier haben wir das Mischungsverhältnis zwischen meinem Kleinraum und dem größeren Raum, den auch ich bewohne und wo wir zweierlei Maß von Verantwortung vielleicht auch anwenden dürfen. Oder ja.
Ich fürchte, dass ich mit der einzelnen Person nicht ganz so großzügig wäre. Und so, auch mit mir selber nicht. Also,
mit mir auch nicht.
Wahrscheinlich nicht, Markus. Also ich spüre, aber vielleicht kommen wir auch zu einem späteren Zeitpunkt da nochmal stärker darauf zurück. Also ich spüre schon, dass ich an mich selber schon den Anspruch habe, dass ich mit meinem Leben und mit meinen Entscheidungen auch dazu beitrage, dass es so etwas wie einen kulturellen Wandel irgendwie geben kann und dass ich da mich nicht ausnehmen kann. Also ich stimme dir natürlich zu, dass da nochmal ein anderes Maß von Verantwortung in Bezug auf Regierungen etc. da ist und dass man da auch irgendwie dazu beitragen kann, indem man wählt und vielleicht in der Schweiz auch abstimmt dann. Aber trotzdem, für mich geht das Ganze schon sehr stark auch in mein persönliches Leben ein. Und ich spüre, dass es für mich total entscheidend ist, in welchen Gemeinschaften ich unterwegs bin. Und da spüre ich für mich sehr stark, dass ich nicht mit Menschen unterwegs sein möchte, die total rigide sind, weil ich dann permanent ein schlechtes Gewissen habe. Aber ich gerne mit Menschen unterwegs bin, die die Probleme auch sehen und die auch versuchen, ihr Bestes zu geben und irgendwie in ihrem Leben was zu verändern. Also ich kann vielleicht ein ganz lebensweltliches Beispiel geben, wenn ihr möchtet. Ich denke zum Beispiel an Stoffwindeln. Also ich habe ja kleine Kinder.
Mein Horror.
Und ich habe
aus eigener Erinnerung, meiner eigenen Kindheit ein Horror.
Genau, und ich habe
ich hatte die als Kind an, ja. Es gab keine andere.
Ja, ja. Ich habe beide Kinder tatsächlich mit Stoffwindeln gewickelt. Und ich merke, wenn so Menschen so totale Verfechter, Verfechterinnen von Stoffwindeln sind und quasi jede einzelne echte Pampers oder Plastikwindel, wie wir sagen würden, als quasi absolut die Hölle betrachten, dann wird mir so total eng und ich denke, Hilfe, da will ich nicht teilhaben. Aber wenn ich quasi mit Menschen unterwegs bin, die einfach auch Stoffwindeln verwenden, dann, wenn es gerade gut passt, dann fühle ich mich irgendwie frei, eine Wahl zu treffen. Und wenn ich zu Hause bin und es gut passt, dass ich dann mehrheitlich tatsächlich mit Stoff wickle, aber trotzdem die Freiheit habe, zwischendurch auch auf Einwegwindeln zurückzugreifen.
Das klingt ja so nebensächlich. Also der Müll, die Müllentsorgung, das war schon immer mein Job in der Familie. Das ist wie Tag und Nacht, wenn man Kinder mit Windeln hat und Kinder nicht mehr mit Windeln. Das eine wiegt Tonnen, das andere ist federleicht. Das spielt wirklich eine große Rolle in dem, was nachher passiert. Und ich muss zugeben, das ist ein ernsthaftes Thema, aber ich bin froh, dass das an mir vorbeigegangen ist. Also ich bin nie in diese Stoffwindelwelt eingetaucht, als Vater meine ich, als Baby schon. Und wenn ich ja demnächst dann auch wieder Windeln brauche, wenn ich dann etwas älter sein werde, dann hoffe ich, dass ich auch verschont bleibe von den Stoffwindeln. Entschuldigung, aber das ist gerade meine Lebenswelt. Ich muss immer an die Windeln denken, wenn ich jemanden abhole. Das kommt ja wieder am Schluss vom Leben.
Ich glaube, das ist auch das Beispiel zeigt das auch, aber dass es wichtig ist, immer wieder daran zu erinnern, warum wir denn den Klimawandel vermeiden wollen und eben auch diese Gerechtigkeitsfragen nicht aus dem Blick zu verlieren, die du erwähnt hast, Markus, vorhin. Also worum geht's eigentlich? Was ist das Ziel? Warum sollten wir auch als Christen und Christinnen das Ziel haben, daran zu arbeiten? Und dass es eben nicht um Plastik oder Stoff jetzt in diesem konkreten Moment geht oder um die eine Wendel mehr oder weniger, sondern dass da wirklich Gerechtigkeitsfragen im Raum stehen.
Ja.
Und das habe ich so selber als Ziel daran zu erinnern oder das selber im Kopf zu haben. Und auch, also ich kenne eher Menschen, die zwar den Klimawandel nicht leugnen, aber die so eine Haltung vertreten, ja, der Einzelne kann ja eh nichts daran ändern oder Was macht dann mein Handeln schon aus oder so. Also ich komme dann selber doch in so einen moralischen Konflikt. Und wenn ich das bei anderen wahrnehme, dass der gar nicht da ist, da habe ich dann meine Probleme.
Das war gestern bei Tagesschau schauen. Da sind jetzt 20.000 Seeleute eingeschlossen in der Straße von Hormus und kommen da nicht weg.
Wenn ihr diesen Podcast hört, hat sich dieser Konflikt hoffentlich schon gelöst und die Straße von Hormus ist wieder befahrbar.
Das hoffen wir doch schwer. Aber es sind Menschen betroffen aus dem globalen Süden, das sind nämlich die Seeleute. Selbst die Arbeitgeber haben sie allein gelassen. Also die bekommen zum Teil keinen Lohn mehr. Und das kommt mir dazu in den Sinn. Maximale Benachteiligung durch strukturelle Gründe von Menschen. Und das ist hier beim Klimawandel dasselbe Problem. Es gibt Millionen von Menschen, die sind einfach auf der Verliererseite. Und das ist schwierig zu ertragen. Eigentlich müsste man jetzt gleich und sofort die Strukturen weltweit ändern. Mit dem bin ich aber auch schon als Kind aufgewachsen. Das kam, wie du vorhin, Daniel, gesagt hast, diese Eine-Welt-Bewegung, die Idee auf, so kann es doch nicht richtig sein. Das Problem ist ja ein Menschheitsproblem und nicht jetzt nur mit dem Klimawandel verbunden, aber da auf ganz besondere Weise.
Und ich glaube, für mich ist es auch tatsächlich so, dass ich da die Aufgabe von mir selber als glaubender, als hoffender Mensch sehe, aber eigentlich auch die Aufgabe von Kirchen, Religionsgemeinschaften, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eben am Ende um Menschen geht, die in total benachteiligten Situationen leben und die eben auch zusätzlich noch überproportional von diesen Veränderungen durch den Klimawandel betroffen sind. Und dass man irgendwie immer wieder darauf aufmerksam macht, dass da echte Ungerechtigkeitserfahrungen sind, ohne natürlich dann den Einzelnen irgendwie in die Verzweiflung zu treiben. Aber trotzdem immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass es am Ende um existenzielle Erfahrungen geht, die Menschen machen, die halt nicht gerade Tür an Tür mit uns leben, aber durch Globalisierung halt irgendwie dennoch Tür an Tür mit uns leben. Und dass man da immer wieder darauf hinweist, dass unsere Privilegien quasi sehr eng mit diesen Ungerechtigkeiten verbunden sind und dass es dann vielleicht auch tatsächlich nicht zu viel verlangt ist, über diese Privilegien auch nachzudenken und wirklich zu einem Wandel auch zu kommen, der Lebenskultur, ohne dass man dadurch eben rigid wird und das Leben nicht mehr feiert, sondern da irgendwie diese Balance zu finden.
Das ist keine definitive Antwort. Kommt dazu in den Sinn, es gibt ja eine Bewegung, die mich ein bisschen kratzt, der effektive Altruismus heißt. Und das ist schon was Interessantes. Die sind mir zu rigoristisch letztlich, aber die schließen sich zusammen. Das sind in der Regel sehr privilegierte Leute mit einem guten Lohn und sagen, mir geben 10%, glaube ich, vom Lohn jeden Monat ab und setzen dieses Geld ein für Projekte. Es sind viele Ökonomen, Ökonominnen auch beteiligt, die dann das Geld da einsetzen, wo es Ungerechtigkeiten etwas ablindert. Effektiver Altruismus ist schon was Interessantes. Sollten wir vielleicht noch mal hingucken, genauer, was genau, wer genau, wie genau, finde ich interessant.
Ja, also es ist ein ziemlich buntes Mosaik, das wir jetzt hier zusammengelegt haben, eingestiegen mit der Frage Klimawandel und die Diagnosen, was macht das mit uns selbst? Sind wir zum Zynismus verdammt oder gibt es Hoffnung? Und nach allem, was wir ausgetauscht haben, bleibt bei mir so ein gemischt heiterer Blick in den Himmel vielleicht dann doch. Und ich frage mich, woran liegt der? Und der hat viel damit zu tun, was Noemi zwischendurch mal sagte. Es ist eine Frage, in welchen Gemeinschaften bin ich unterwegs? Also ich bin ein Einzelner, ich bleibe ein Einzelner, aber ich bin nicht zum Alleinsein verdammt. Ich habe Menschen um mich rum. In welchen Gemeinschaften bin ich unterwegs? Ist da ein Bewusstsein dafür da, dass es auch auf das Wie ankommt, auf den Stil, in dem ich mit der Situation umgehe? Und der kann vielleicht so eine Haltung sein von Wissen darum, dass ich es alleine nicht reißen kann, dass ich alleine nichts retten kann, aber so handeln, als wenn alles von mir abhänge. Und das schafft so eine gemischt durchbrochene Heiterkeit vielleicht doch, oder Gelassenheit ist vielleicht auch das bessere Wort. Christlich würde ich halt sagen, das ist so der Begriff von Hoffnung. Nicht einfach plumper, pausbäckiger Optimismus, sondern Hoffnung. Also ohne Leugnung der Realität und vielleicht auch des sehr schweren der Realitätsbeschreibung, dennoch nicht einfach resignieren, sondern weitergehen im Wissen, wenn, dann machen wir Geschichte und sonst keiner. Ich danke euch für den tollen Austausch. Wenn du zugehört hast und nochmal eine ganz andere Meinung hast, schalte dich ein über unsere Website und Instagram. Wir freuen uns, das Thema vertiefen zu können bei einem nächsten Gespräch. Wir wollen dann sprechen über das Thema, Fachwort Suffizienz, also ja, Selbstgenügsamkeit, Verzicht letztlich. Ist Verzicht vielleicht die Option, die uns weiterhilft? Viele legen uns das nahe. Wir haben Zweifel. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, ciao.